ARD Sounds.
Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. Schwören Sie auf Nahrungsergänzungsmittel, Melatonin zum Einschlafen, Multivitamin, Vitamin C, Vitamin D, Magnesium, Kurkumin oder exotischere wie Ashwagandha? Hört man sich im Internet bei Influencern und Supplement-Euphorikern um, kommt man zum Schluss, ohne diese Mittelchen geht's überhaupt nicht mehr. Und auf der anderen Seite haben wir schon oft die kritischen Einwände vieler seriöser Experten gehört, die sagen, bestenfalls ist das Ergebnis der Einnahme einiger Nahrungsergänzungsmittel ein recht teurer Urin und keine schädliche Wirkung. Schlimmstenfalls können diese Mittelchen auch schaden, manche sogar Krebs begünstigen. Dass man die Dinge sehr viel differenzierter anschauen sollte, das empfiehlt Wissenschaftsjournalist Bas Kast in seinem neuen Buch. Ich freue mich, dass er bei uns ist, zugeschaltet per App. Hallo.
Guten Morgen, Herr Schmieding.
Der Vitamin- und Nährstoffkompass ist der Titel des Buches, Untertitel das Fazit neuester Studien zu Supplements als Bausteine für ein langes und gesundes Leben. Wir können darin zum Beispiel lernen, welche Nährstoffe für wen wann sinnvoll sind und welche man lieber weglässt. Denn Bas Kast hat natürlich auch ein paar Flops ausgemacht. Ja, zunächst mal Offenlegung für alle, die uns im Podcast zeitversetzt hören. Wir sprechen heute am Sonntagmorgen nach der Nacht der Umstellung auf Sommerzeit. Die Uhren wurden vorgestellt. Herr Kast, fühlen Sie denn auch so eine Art Jetlag? Bringt Sie diese Umstellung auch aus dem Takt?
Ja, normalerweise schon. Also ich bin sowieso nicht der allerbeste Schläfer. Insofern hilft nicht wirklich, nein.
Ist denn gegen dieses Gefühl, dass wir aus dem Takt geraten, ein Kraut gewachsen oder, um beim Buchtitel zu bleiben, ein Supplement gewachsen?
Naja, gerade weil ich ja auch seit Jahren so ein bisschen mit Schlafproblemen zu kämpfen habe, interessiert mich die Thematik sehr. Und man sollte sagen, ja, es gibt Supplements, Nährstoffe, die beim Schlaf auch helfen können. Aber ich glaube, das wäre so das Letzte, wo ich anfangen würde.
Wo würden Sie denn anfangen, wenn es um den guten Schlaf geht?
Na, ich denke, das Erste, was wichtig ist, ist, dass man wissen sollte, dass der Schlaf, und das fand ich auch super interessant selber zu entdecken, dass der Schlaf im Grunde schon am Morgen anfängt. Dann haben wir eine Chance, unseren Biorhythmus einzustellen. Und das geht am besten über Licht und dann letztlich auch über ein Frühstück beziehungsweise über stabile Mahlzeiten. Das heißt, der Körper gewöhnt sich an einen Rhythmus, einen Takt, und der wird hauptsächlich vom Licht vorgegeben. Das heißt, wenn wir morgens in unserem dunklen Bürozimmerchen oder so und dann den Rest des Tages auch erstmal so sitzen bleiben, dann merkt er unter Umständen gar nicht, dass der Tag angefangen hat. Und so kann man, wenn man einfach nur so ein bisschen rausgeht oder sich zumindest an ein großes Fenster setzt, schon mal dem Körper sagen, heute oder gerade eben jetzt fängt der Tag an. Mhm. Und das kann man dann noch mit stabilen Mahlzeiten morgens und dann auch abends unterstützen. Und damit würde ich beginnen. Und dann gibt es ein paar Supplements, die diese Taktung noch so ein bisschen unterstützen können.
Eines von denen ist Melatonin. Das sorgt dafür, dass wir einschlafen und dass wir sowas wie einen Tag-Nacht-Rhythmus wieder ein bisschen stärker spüren. In welchen Fällen kann denn Melatonin helfen?
Ja, genau. Also Melatonin wird von dem Gehirn, also der Zirbeldrüse, so eine kleine Drüse im Gehirn produziert. Und diese Produktion lässt unter anderem aufgrund einer massiven Verkalkung auch mit den Jahren, lässt so ein bisschen nach. Also, und das vor allem so, wenn wir so ungefähr das sind so Durchschnittswerte, so 40 sind, zwischen 40 und 50 lässt diese Produktion nach. Und daran sieht man schon, also es gibt ja auch viele Jugendliche mittlerweile, die anfangen, Melatonin zu nehmen, was ich so ein bisschen insofern bedenklich finde, als bei denen normalerweise die Melatoninproduktion einfach noch normal ist. Das heißt, wenn die Schlafprobleme haben, liegt es eher am Handy oder am Alkohol oder an der Party und nicht so sehr am Melatonin. Und das ist schon eher der Fall, wenn man so etwas älter ist, 40, ich bin jetzt Anfang 50, da kann dann niedrig dosiertes Melatonin unter Umständen, wenn man das so eine Stunde oder zwei vor dem Schlafengehen nimmt, kann da ein bisschen helfen.
Interessante Studie zitieren Sie auch in dem Buch, wenn man Melatonin supplementiert. Eine hohe Dosis führt nicht automatisch dazu, dass die Menschen besser schlafen. Das finde ich eine interessante Erkenntnis.
Ja, nee, ich auch natürlich. Und also viele denken ja, und ich auch, also von der Tendenz her, mehr ist besser, nicht? Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein generelles Problem, auch bei den Supplements, dass oft die niedrige Dosierung das ist, was der Körper eher mag. Also die Dosis macht das Gift. Und bei Supplements ist das besonders der Fall. Also ganz konkret sieht man in Studien, dass so 0,1 bis 0,3 Milligramm, was wirklich sehr wenig ist, zu so physiologischen Dosen im Blut führt. Also das, was normalerweise so im Blut nachts dann oder abends, wenn es dunkel wird, gebildet wird. Und wenn man darüber hinausgeht, wenn es jetzt schon so 0,5 Milligramm oder manche Supplements sind ja 1 Milligramm oder noch mehr, 2, 3 Milligramm, dann führt das zu sogenannten supraphysiologischen Dosen, die also weit über das hinausgehen, was der Körper normalerweise selber produziert. Und es ist ein bisschen bedauerlich, dass auch unheimlich viele Hersteller von Supplements bei diesen supraphysiologischen Dosen überhaupt erst anfangen. Das heißt, es ist ganz schön schwierig, überhaupt ein Supplement zu finden, das in dieser 0,3 Milligramm Dosierung dosiert ist. Mhm.
Also jetzt haben wir schon mal gelernt, Melatonin in moderater Dosierung für Menschen 50 plus ist okay. Gerade junge Menschen sollten vorsichtig sein, sagen sie. Die sollten erstmal die Frage stellen, welche anderen Gründe möglicherweise daran schuld sind, dass sie schlecht schlafen. Jetzt ist Melatonin ja nur ein Beispiel der Supplements, über die Sie im Buch schreiben. Sie haben ja vorher schon drüber geschrieben, wie die richtige Ernährung uns fit hält, wie wir unsere Seele schonen und auch darüber, dass wir möglichst wenig Alkohol trinken sollen. Was war für Sie denn jetzt der Impuls zu sagen, Moment, diese Nahrungsergänzungsmittel, die muss man ernst nehmen und man darf sie nicht in Bausch und Bogen verurteilen. Darüber muss ich jetzt mal forschen.
Na, das ist ein bisschen, was Sie auch am Anfang beschrieben haben, dass wir uns in so einer Situation befinden, wo auf der einen Seite, und das ist oft auch so ein bisschen die Haltung der klassischen Medien, wonach sozusagen Supplements nur bestenfalls für teuren Urin sorgen oder überflüssig sind. Das ist so ein bisschen die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir diese ganze Influencer-Welt, Instagram, YouTube, TikTok und so, wo die teilweise in den Himmel gelobt werden, wo man gar nicht genug Substanzen nehmen kann. Und wo so ein Hype entstanden ist, dass man im Grunde gar nicht mehr weiß, ja, was stimmt denn davon denn nun? Und in dieser Situation befand ich mich natürlich auch. Und da wollte ich der Sache mal auf den Grund gehen und habe dann in den sauren Apfel gebissen, wenn man so will, und die letzten 2 Jahre damit verbracht, mir wirklich die seriösen wissenschaftlichen Studien anzugucken und mir die Frage gestellt, also was weiß denn die Wissenschaft über all diese Supplements? Und so ist eben dann letztlich mein Buch entstanden, worin ich also so gut, ich sag mal, die wichtigsten oder die häufigsten 100 Supplements bespreche.
Was ist so der rote Faden? Also natürlich kann man jetzt nicht generell sagen, zu welchem Ergebnis Sie gekommen sind. Aber mein Eindruck ist, absolut wichtig für ein langes und gesundes Leben ist zuerst mal die Ernährung, die körperliche Betätigung, all das. Und wenn ich für das sorge, also für diese Basis, dann kann ich mit so manchen Mitteln noch was ausrichten. Also ich darf möglicherweise nicht einbilden, dass das Mittel ein Ersatz für die Grundlage ist.
Nein, absolut nicht, obwohl es so Substanzen gibt. Also man sagt ja auch häufig, naja, eine ausgewogene Ernährung. Also ich würde Ihnen natürlich recht geben. All das ist das Wichtigste, was Sie beschrieben haben. Und dann hört man aber auch oft, naja, eine ausgewogene Ernährung und dann braucht man gar keine Nahrungsergänzungsmittel. Und das stimmt ebenso auch nicht, nicht? Also nur mal, um ein Beispiel zu bringen oder zwei. Vitamin D ist etwas, was in der Nahrung so gut wie nicht vorkommt, außer in fettreichem Fisch ein bisschen, wie Lachs oder in Pilzen, wie Shiitake-Pilzen und auch nur, wenn die in der Sonne getrocknet wurden. Ansonsten ist das natürlich etwas, was, wie viele wissen, nur die Haut bildet und auch nur dann, wenn wir in die Sonne gehen, was wir oft auch nicht ausreichend tun. Und wir wissen aus Studien, dass die meisten von uns in Deutschland unter einem mehr oder weniger großen Vitamin-D-Defizit leiden. Das ist also gar keine Frage, das brauchen wir unbedingt und das brauchen schon Säuglinge. Und es sind auch große Gesundheitsorganisationen, die das sehr klar sagen. Mhm. Und dann zum Beispiel auch wirklich wichtig ist Vitamin B12. wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt.
Zu Vitamin D hat Hiltrud eine Frage. Unsere Hörerin schreibt, wie gut sind denn diese Tabletten aus dem Supermarkt, aus der Drogerie? Oder soll man sich vom Arzt was verschreiben lassen? Und dann zweiter Teil Ihrer Frage, nennen Sie doch ein paar Lebensmittel, in denen Vitamin D von Haus aus enthalten ist. Die Frage von Hiltrud. Also erstmal die Frage, wie gut sind die Tabletten aus dem Supermarkt?
Also die Frage habe ich ja eben schon beantwortet. Also Vitamin D steckt im Grunde nur in fettreichem Fisch, wie Lachs und anderen fettreichen Fischen und dann in der Sonne getrockneten Pilzen. Und es gibt noch einen Mythos, wonach also Vitamin D auch in Avocado steckt. Das sieht man öfters im Internet. Das stimmt eben nicht. Also sie sind in den allermeisten Lebensmitteln nicht vorhanden. Also man muss auf ein Präparat zurückgreifen. Und hier kann ich natürlich jetzt nicht spezifische Hersteller oder sowas empfehlen, weil ich auch nicht das auch nicht prüfe oder ich bin ja auch unabhängig, möchte auch nicht irgendwelche Firmen oder so empfehlen. Im Grunde kann man hier jedes Mittel nehmen von einem seriösen Anbieter und auf die Form muss man da nicht so achten. Ich würde nur auf die Dosierung achten. Die ist wichtig, dass man so pauschal gesagt so auf 1000 bis 2000 internationale Einheiten Vitamin D3 kommt. Das ist die etwas effizientere Variante. Es gibt auch D2. D3 ist etwas besser. Das ist so eine Pauschalempfehlung und wer es ganz genau machen will, der kann auch mal zum Arzt gehen, in eine Praxis gehen und für ungefähr 30, 40 Euro oder so einen Bluttest machen lassen. Und dann kann man sehr gezielt natürlich die Dosierung so anpassen, dass die Blutwerte in den idealen Bereich kommen.
Vitamin D haben Sie erwähnt. Sie haben eben auch Vitamin B12 erwähnt. Da haben wir alle schon mal gelesen, ist für Vegetarier, für Veganer möglicherweise wichtig, das zu nehmen. In welcher Hinsicht, also was haben Sie noch Neues gelernt über Vitamin B, inwiefern die uns helfen können, länger gesund und fröhlich zu bleiben?
Naja, die B-Vitamine sind auf einer sehr, sehr grundsätzlichen Ebene wichtig für uns. Die helfen nämlich dabei, letztlich Nahrung in Energie umzusetzen. Also der Grund, weshalb wir essen, ist ja, dass unser Körper aus diesem Essen nicht nur Nährstoffe extrahiert, die wichtig sind, wie Vitamine, sondern auch schiere Energie, die unseren Körper am Laufen erhält. Und hier spielen sämtliche B-Vitamine, wovon es ja mehr als ein halbes Dutzend gibt, eine große Rolle. Und sie spielen eine Rolle bei der Zellteilung etc. So, und ganz konkret zum Beispiel Vitamin B12 ist unter anderem auch wichtig für die Gesundheit unseres Gehirns. Also man sieht auch in Experimenten, dass sie bestimmte schädliche Stoffe in unserem Körper runterhalten können. Und es gibt Experimente, die zeigen, dass wenn man älteren Leuten Vitamin B gibt, dass dann der Gedächtnisabbau etwas weniger stark vonstatten geht. Und was hier auch interessant ist, wenn man das weiter analysiert, ist, dass das nur bei solchen Leuten der Fall ist, wo die Omega-3-Werte im Körper hoch sind. Sprich, um nur mal auch das anzusprechen, hier sehen wir sehr komplexe Zusammenhänge zwischen verschiedenen Nährstoffen. Also es kann nie darum gehen, nur einen Nährstoff hochzubringen, weil wir sehen die Kombination von Nährstoffen, in diesem Fall von B-Vitaminen und Omega-3-Fettsäuren, spielt eine große Rolle, zum Beispiel bei der Gesundheit des Gehirns.
Ist das der Fall, wenn ich vorbeugen möchte, also wenn ich vorbeugend was für mein Gehirn tun möchte, oder kann das auch Leute betreffen, die schon unter einer Demenz leiden oder unter Parkinson zum Beispiel, dass denen B12 auch besonders hilft?
Ja, also die Vorbeugung, glaube ich, ist am allerwichtigsten. Nur um mal ein Beispiel zu bringen, man hat zum Beispiel versucht auch, Alzheimer-Patienten mit Omega-3-Fettsäuren, also Supplements, zu behandeln und das hat im Grunde nichts ausgerichtet. Das heißt, die Behandlung, wenn man schon mal eine Demenz hat, eine Alzheimer-Diagnose zum Beispiel bekommen hat, ist sehr, sehr schwierig. Aber man erhofft sich hier, und das ist etwas, was immer auch noch unter untersucht wird. Man erhofft sich hier schon eher präventive Möglichkeiten, dass es erst gar nicht so weit kommt. Und das ist schon sehr interessant, weil ich ja auch zum Beispiel im Rahmen eines Projektes, das ich Projekt Slow Ager nenne, versuche, all jene Faktoren herauszufinden, wie wir präventiv unsere Gesundheit bis ins hohe Alter erhalten können.
Was Vitamin B angeht, schreiben Sie auch darüber, dass es den Verdacht gibt, dass das Krebs befördern kann. Was ist dabei zu beachten? Auf welche Kriterien muss man da achten?
Ja, okay, also hier möchte ich nicht Angst und Schrecken und so verbreiten, ne? Aber es gibt Hinweise darauf, um das ganz spezifisch auch zu sagen, dass Raucher und Ex-Raucher etwas vorsichtig sein sollten bei sehr hohen und langfristig hohen Vitamin B12-Dosierungen, nicht? Weil also Vitamin B12 ist auch wichtig für die Zellteilung. Und wenn man das jetzt in hoher Dosierung macht, muss wissen, Krebs basiert ja auch auf Zellteilung. Das kann man ja auch, ich meine, Krebs ist überhaupt, hier ist das Wachstum von Zellen sehr wichtig. Das heißt, die können grundsätzlich auch von Nährstoffen profitieren. Insofern muss man da immer einen Blick drauf haben. Und als Grenze, als vernünftige, sichere Grenze gilt hier 25 Mikrogramm täglich. Das heißt, man sollte auch bei Vitamin B12, weil man oft sagt, naja, das ist wie die B-Vitamine, die sind so wasserlöslich und die pinkelt man dann eben raus, wenn man zu viel nimmt. Auch da sollte man vorsichtig sein, also ganz konkret bei Vitamin B12, nicht ohne ärztlichen Rat täglich über 25 Mikrogramm hinausgehen. Und gerade Raucher und Ex-Raucher sollten eine Supplementierung auch wirklich mit ihrem Arzt besprechen.
Freie Radikale sind instabile Moleküle, die durch Stress, UV-Strahlung, Rauchen oder Umweltgifte entstehen und gesunde Zellen angreifen können, haben wir alle schon mal gehört. Sogenannte Antioxidantien geben diesen Molekülen freiwillig ein Elektron ab, ohne selbst instabil zu werden, lese ich auch in Ihrem Buch. Das haben wir auch so ungefähr schon mal gehört. Antioxidantien gleich gut, haben wir so im Kopf. Jetzt machen Sie da eine kleine Einschränkung. Ich lese bei Ihnen Vorsicht, nicht immer.
Ja, ja, genau. Nee, es ist ja auch bei den Supplement-Herstellern dann so, also randvoll mit Antioxidantien, die 100-mal stärker wirken als Vitamin C. Und auch hier kann man wirklich sehen, dass Antioxidantien, wie sie in normalen, natürlichen Lebensmitteln vorkommen, nicht? Also in Obst und Gemüse, also in Zitronen, Orangen oder auch Brokkoli, steckt jede Menge Vitamin C und in anderen Lebensmitteln wie Nüssen steckt dann Vitamin E, auch ein Antioxidant. Und in Lebensmitteln ist das alles prima. Aber man sieht, auch wenn man das jetzt anfängt, in Einzelsupplementierungsform zu geben, dann ist das unter Umständen problematisch. Und das geht zurück auf Studien, die schon Jahrzehnte im Grunde zurücklegen, wo eben die Forscher auch dachten, ja, Antioxidantien, da kann man ja gar nicht genug von bekommen. Und gerade Raucher, die in jeder Zigarette stecken, ich weiß nicht, 1000 freie Radikale oder so, das heißt, die können gerade besonders viele Antioxidantien gebrauchen. Da machen wir mal ein Experiment und geben denen eben Supplements mit hochdosierten Antioxidantien, wie zum Beispiel Vitamin E. Und hier zeigte sich, da hat man den Versuch geradezu frühzeitig abgebrochen, weil sich zeigte, dass sich durch diese Supplementierung das Lungenkrebsrisiko zum Beispiel erhöhte. Und bis heute ist nicht so ganz klar, woran das liegt, aber eine Spekulation ist, dass zum Beispiel Vitamin E ist eigentlich so ein Sammelbegriff für 8 verschiedene Vitaminformen, also 8 verschiedene Chemikalien, wenn man so will, chemische Strukturen, 8 verschiedene Moleküle, die in Lebensmitteln alle vorkommen. Und wenn man aber supplementiert, ist es oft so, typischerweise so, dass nur eine Vitamin E-Form darin vorkommt. Mhm. Und was jetzt passiert ist, dass alle Transportsysteme für Vitamin E im Körper schachmatt gesetzt werden von dieser einzelnen Form. Alle anderen Formen aus der natürlichen Ernährung es nicht mehr in den Körper schaffen und man so ironischerweise unter einem gewissen Vitamin E-Defizit geradezu leidet, durch die Supplementierung. Also ich will nur sagen, das ist jetzt so ein bisschen, sind jetzt so ein bisschen biochemische Details, aber worauf es ankommt, ist, dass man, wenn man denkt, man würde irgendwie ein Supplement hochdosiert, ist dasselbe oder ist genauso gut oder sogar besser, weil es hochdosiert ist, wie natürliche Lebensmittel. Das kann man einfach eben nicht sagen.
Was ist mit Vitamin C? Auch da sind Sie skeptisch. Ich habe gelernt, wenn ich als Sportler zum Beispiel Vitamin C nehme und glaube, ich tue mir da was besonders Gutes, dann ist das möglicherweise gar nicht so. Auch da gibt es eine chemische Begründung.
Ja, also erstens einmal Vitamin C gibt es diese Risiken, diese mit dem erhöhten Krebsrisiko und so weiter gibt es nicht, wie man sie bei Beta-Carotin, Vitamin E und Vitamin A auch sieht. Das sollte man nicht in hoher Dosierungsform nehmen. So als in niedriger Dosierung, als Multivitamin ist das alles prima, ne? Um da auch mal eine gewisse Entwarnung zu geben, kann sogar sehr vorteilhaft sein. Wie wir mittlerweile wissen, weil Multivitamine in moderater Dosierung, da gibt es jetzt auch neue Analysen, eventuell sogar den Alterungsprozess als solchen abbremsen und verlangsamen können. Es geht nur um diese hohe Einzeldosierung. So, und zum Vitamin C, also das ist grundsätzlich eher harmlos, auch wenn man es in hoher Dosierung als Einzelsupplement nimmt. Aber auch hier gibt es interessante Studien, dass zum Beispiel gerade Sportler denken, weil ich ja so viel Sport treibe, brauche ich ein bisschen mehr Vitamin C. Und hier hat sich in Studien gezeigt, wo man einfach mal so Sport hat treiben lassen, verschiedene Trainings. Und eine andere Gruppe hat auch ein Training gemacht, aber die einen bekamen eben Vitamin C und Vitamin E extra und die anderen bekamen ein Placebo, also irgendeine Kapsel, wo keine aktive Substanz drin ist. Und hier zeigte sich nach ein paar Wochen, dass die Leute, die einfach eine Kapsel bekommen hatten, wo kein wirksamer Stoff drin ist, dass die Adaptationsprozesse zeigten in den Muskeln, die günstig sind, wie man es eben von Sport auch erwarten würde. Also zum Beispiel ging die sogenannte Insulinsensitivität hoch. Das heißt, unsere Fähigkeit, insbesondere der Muskeln, auf das Hormon Insulin zu reagieren, das war erhöht. Und das heißt, wir können den Blutzucker von dem Zucker, den wir essen, können wir besser regulieren. Das ist eine gute Sache. Und man sah bei jener Gruppe, die Vitamin C und Vitamin E Kapseln bekommen hatten, zeigte sich dieser Effekt nicht. Also im Grunde wurde das Sportprogramm von der Supplementierung zunichte gemacht.
Das ist natürlich spannend. Also wenn man das nochmal zusammenfasst, Vitamin C an sich harmlos in dem Sinne, dass es relativ neutral ist, vom Sport mal abgesehen, wie Sie beschrieben haben. Aber bei den anderen Vitaminen A und E sehr genau darauf achten, dass man keine hohe Dosierung einnimmt. Und das kann sogar ein bisschen gefährlich sein für Raucher, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Wir hören eine nächste Frage.
Es gibt zunehmend komplexe Nahrungsergänzungen, die also nicht nur einzelne synthetisch hergestellte Vitamine enthalten, sondern gleich ein ganzes Potpourri aus hunderten Zutaten von Pflanzen, Kräutern, Ölen, Gewürzen, Obst- und Gemüsesorten. Die Hersteller versprechen dann, dass mit der Einnahme solcher Konzentrate die Folgen einer ungesunden Ernährung wieder ausgeglichen werden könnten. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Herr Kast, bitte.
Ja, also das ist eine gute Frage und meine Meinung ist sehr differenziert, muss man sagen. Erstens einmal sollte die Basis eine gesunde Ernährung sein und es gibt Aspekte, die man selbst mit dem besten Nahrungsergänzungsmittel nicht kompensieren kann. Also ein klassisches Beispiel sind Ballaststoffe. Ballaststoffe sind all diese unverdaulichen Stoffe in unserer Nahrung, die wie sie vor allem in Obst, Gemüse und Vollkornprodukten, wie Haferflocken etc. vorkommen oder auch in Nüssen. Und die können wir zwar nicht verdauen, aber die Bakterien in unserem Darm können sie verdauen. Also es ist deren Futter Und es ist typischerweise so, dass das für dieses große Volumen von zum Beispiel Gemüse sorgt. Also, und du kannst halt nicht, du müsstest ja eine Riesenpille dann schlucken oder hunderte von Pillen, um diese Ballaststoffe überhaupt in dieser Quantität intus zu bekommen. So, das ist der eine Aspekt, wo ich vorsichtig wäre. Auf der anderen Seite, man kann sich noch so perfekt ernähren. Es kann durchaus sein, dass der andere Nährstoff durchaus noch fehlt. Also das kann sein, weil man etwas älter ist und die Nährstoffaufnahme nicht mehr so gut ist, wie sie mal war. Oder man hat irgendeine genetische Variation, die dazu führt, dass die Aufnahme weniger gut ist oder dass man etwas mehr braucht. Oder man ernährt sich, ohne es zu wissen, doch etwas einseitig, sodass etwas fehlt. Oder wie mit dem Vitamin D, dieser Stoff kommt in der Nahrung so gut wie gar nicht vor. Und da sieht man eben schon, dass eben so ein moderat zurückhaltend dosiertes Multivitamin, und hier hat man auch wirklich Experimente gemacht, dann hilfreich sein kann, insbesondere im Alter, wo man dann zum Beispiel sieht, hier hat man Experimente gemacht, wo Leute ein Multivitamin bekamen, täglich über 2-3 Jahre hinweg. Und das sind sehr seriöse Studien unter Beteiligung der Harvard-Universität unter anderem, wo sich dann zeigte, dass wenn die Leute dieses Multivitamin bekamen, im Gegensatz zu einem Placebo, dann der Gedächtnisabbau im Alter weniger stark vonstatten ging. Dass also das Gehirn wirklich durch das Multivitamin geschützt wurde.
Also diese Multivitaminpräparate halten Sie für Menschen ab 50 sinnvoll, schreiben Sie, die halten jung. Jetzt klingt das für mich aber so ein bisschen unspezifisch. Ein Multivitamin, das sagt doch eigentlich noch gar nichts darüber aus, wie der Hersteller dieses Produkt jetzt zusammensetzt. Oder gibt es da eine festgelegte Zusammensetzung?
Nee, also das ist schon ein sehr guter Einwand. Das Problem ist jetzt folgendes, nicht? Also man kann natürlich in der Forschung, wie es typischerweise geschieht, immer sozusagen Einzelsubstanzen ausprobieren und eine einzelne Substanz geben und hoffen, dass diese einzelne Substanz etwas bewirkt. Oft und meist ist das dann leider nicht der Fall, weil jeder von uns unterschiedliche Defizite vermutlich hat. So, und jetzt kann man natürlich etwas machen, was mehr Aussicht hat, und zwar Multivitamin geben, womit also viele Substanzen abgedeckt sind und jeder, der irgendein Defizit hat, da wird das Defizit jetzt behoben. Und das, wie man sieht in Experimenten, wirkt das auch. Aber jetzt wissen wir nicht mehr genau, auf welche Substanz das am Ende zurückzuführen war. War es eine gewisse Kombination? Und in neuen Analysen, wie sie jetzt vor 2 Wochen erst in Nature Medicine zum Beispiel in einem Fachblatt erschienen sind, versucht man dem dann noch etwas genauer auf den Grund zu gehen und sieht dann zum Beispiel, wenn wir das jetzt, wenn wir diese Verbesserungen, die wir sehen, zum Beispiel was den Alterungsprozess betrifft, also da sieht man ja auch eine Verlangsamung bei dem Multivitamin, können wir das zurückführen auf die Erhöhung einzelner Substanzen, die in dem Multivitamin waren. Und hier sieht man tatsächlich Effekte, nämlich das, oder zu, nicht Effekte, sondern Zusammenhänge, nämlich dass die Erhöhung von Vitamin B12 zum Beispiel oder auch eines Pigmentstoffs namens Lutein, das sich in diesem Fall in diesem Multivitamin befand, dass diese wirklich in Zusammenhang stehen mit der Verlangsamung des Alterungsprozesses. Also man fängt langsam an, das genauer zu analysieren, aber so ganz genau weiß man es immer noch nicht. Was? Und das liegt auch daran, dass es wahrscheinlich so ein Multivitamin bei jedem von uns unterschiedliche Defizite beheben wird.
Es geht im Buch auch um ein paar Flops. Bevor wir gegen Ende der Sendung nochmal positiv werden, können wir vielleicht über 2, 3, ja, ich sag mal Flops reden, bei denen Sie sagen, da waren Sie so ein bisschen enttäuscht bei allem, was Sie da gelesen haben. Ein Mittel namens Ashwagandha wird offenbar speziell in Social Media ziemlich gehypt gerade. Da haben Sie Bedenken. Was ist das für ein Mittel und warum haben Sie Bedenken?
Ja, um das mal in Perspektive zu rücken, enttäuscht war ich von ziemlich vielen Substanzen. Also um nicht zu sagen von den meisten Supplements, wo ich sagen würde, dass wir sie nicht brauchen. Und dann, also nicht brauchen einfach, ne, überflüssig. Nur dann in der Tat, und Ashwagandha ist da ein gutes Beispiel, weil das so gehypt auch wird in den Social Media, gibt es auch Substanzen, die regelrecht schädlich werden können. Und Ashwagandha gehört dazu, und das geht so weit, dass zum Beispiel der Staat Dänemark Ashwagandha regelrecht verboten hat. Und hier sieht man, das sind immer noch seltene Fälle. Also auch hier geht es nicht darum, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und das passiert auch erst, wenn man das langfristig höher dosiert, dann zu sich nimmt als Supplement. Aber da sieht man dann Fälle von Lebervergiftungen, die auch wirklich, die dann auch meist harmlos verlaufen, aber die dann auch wirklich gefährlich werden können.
Außerdem ein Negativbeispiel bei Ihnen, Grüntee-Extrakt. Im Unterschied zu Grüntee als Tee. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, auch da wieder. Genau. Also das ist auch wieder so eine Sache. Grüntee, wenn wir den zu uns nehmen, dann schlürfen wir den. Das ist ja meist dann auch heiß. Dann nehmen wir mal so ein Schlückchen. Und dann ein paar Minuten später nehmen wir wieder so ein Schlückchen. Und das heißt, das zeigt schon so, Grüntee, das sind die Substanzen, diese sogenannten Polyphenole, also diese Pflanzenstoffe, die eigentlich heilsam sind. Aber auch das sollte man mal erwähnen. Die Pflanzen bilden diese Polyphenole, diese Stoffe, die eigentlich in moderater Dosierung heilsam sind, eigentlich um Eindringlinge, Parasiten, Pilze, um die im Grunde abzuwehren, um diese zu vergiften. Also mit anderen Worten, diese Polyphenole sind eigentlich leichte Giftsubstanzen, die in unserem Körper in dieser moderaten, zurückhaltenden Grüntee-Dosierung über den Tee eingenommen, im Grunde unserer Zelle sagen, hey, pass auf, hier sind so ein paar Gifte, jetzt fahr mal deinen eigenen Antioxidantsystem oder dein eigenes Entgiftungsprogramm, wenn man so will, hoch. Also nach Nietzsches Motto, was mich nicht umbringt, stärkt mich. Das heißt, das stärkt unsere Zelle in niedriger Dosierung wohlgemerkt. Wenn das so eine hohe Dosierung annimmt, und das ist eben oft dann auch bei diesen Grüntee-Extrakten so in der Kapsel, wo das hochdosiert in den Körper kommt, sofort reinströmt, ohne Barriere und nicht wie über Tee gemächlich zu uns genommen wird, in viel, viel niedriger Dosierung. Da kommen im Grunde also diese Giftstoffe, stürmen auf unseren Körper ein. Und das kann dann zu viel sein für die Leber, unser Entgiftungsorgan, das dann wieder Schaden nimmt. Und also, das sieht man wirklich in mehreren gut dokumentierten Fällen.
Also Vorsicht bei Grüntee-Extrakt. Vielleicht noch ein Beispiel, wo ich gestaunt habe. Seit Jahren wird uns erzählt, Kurkuma ist ein sehr wichtiges Gewürz, das ist gesund. Aber auch da sagen Sie Vorsicht mit dem Kurkumin. Vielleicht dazu auch noch ein paar Worte.
Ja, absolut. Und wieder genau das gleiche Beispiel. Kurkuma als Wurzel, ne? Es hat ja diese orange leuchtende Farbe, ist ein Verwandter vom Ingwer. Und sowohl Ingwer als auch Kurkuma sind absolut empfehlenswert als Lebensmittel. Also ich tue jeden Morgen eigentlich ein Stückchen frischen Ingwer und ein Stückchen frische Kurkuma-Wurzel in meinen Gemüse-Obst-Smoothie. Als solches auch sehr, sehr empfehlenswert. Aber, und man sieht zum Beispiel, dass Leute oder Regionen, in denen Menschen mehr Kurkuma essen, dass hier die, also wie zum Beispiel Indien, dass hier zum Beispiel die Alzheimer-Raten deutlich gesenkt sind. Das sind so Beobachtungsstudien. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das kein echtes Experiment ist. Aber es ist vielversprechend. Und auch hier sieht man aber wieder, wenn dann Menschen anfangen, Kurkumin, das reine Polyphenol und dann auch oft noch plus Piperin, das ist so ein Pfefferstoff, das wird dann gemixt, das kommt dann hinzu in die Kapsel und erhöht die Bioverfügbarkeit. Das spricht die Aufnahme von Kurkumin im Darm wird um das 20-fache erhöht, allein durch die Zugabe von diesem Pfefferstoff namens Piperin. Das steht dann auch auf dem Produkt, auf dem Präparat drauf, Kurkumin mit Piperin. Und viele denken, na jetzt tue ich mir was Gutes, weil jetzt kommt dieses Kurkumin endlich auch in meinen Körper an. Aber auch das kann dann wieder zu viel sein. Und da gibt es wirklich Fälle, die gingen auch durch die gesamten Medien, sind auch wieder wissenschaftlich gut dokumentiert, wo dann Leute wirklich aufgrund des Präparats wiederum nach monatelanger zu hoher Dosierung im Krankenhaus gelandet sind.
Also Vorsicht mit dem Kurkumin. Ein, wie ich finde, sehr wichtiges Kapitel im Buch befasst sich mit dem Salz. Sie stellen nochmal fest, wir essen eigentlich viel zu viel Salz. Und obwohl wir Wesen sind, die aus dem Meer stammen, haben unsere Vorfahren in der Steinzeit kaum Salz gegessen. Inwiefern regelt Salz denn unseren Blutdruck? Da fand ich diese Erkenntnisse aus dem Buch auch nochmal interessant, an die Sie uns erinnern.
Wir alle wissen, wenn wir Salz essen, werden wir durstig. Daran kann man das Prinzip schon verstehen. Und das heißt, Salz zieht, wenn man so will, Wasser. Und wir brauchen dann mehr Wasser, um dieses Salz in unserem Körper wieder zu verdünnen. Und also das ist es ganz, ganz einfach beschrieben. Und diese Erhöhung des Volumens erhöht im Grunde unseren Blutdruck. Und das ist ein Problem, gerade bei Menschen, die salzsensitiv sind, wie man sagt. Nicht alle leiden darunter, aber gerade so im Alter leiden wir darunter. Man schätzt und man weiß es von ungefähr 40 Naturvölkern auch, die man studiert hat, die essen ungefähr 1 Gramm Salz essen die am Tag. Und so geht man davon aus, dass wir in unserer gesamten Entwicklungsgeschichte in der afrikanischen Ursavanne ungefähr auf 1 Gramm Salz täglich kamen.
Und wie viel essen Sie? Jetzt
raten Sie mal, Herr Schmieding, wie viel essen wir heute?
Was würden Sie? 20 Gramm?
Ja, das wäre ein bisschen sehr hoch gegriffen. Aber wir essen ungefähr das Zehnfache, also um die zwischen 8 und 10 Gramm Salz täglich, also 10-mal mehr Salz, als unser Körper eigentlich von seiner ganzen Entwicklungsgeschichte her erwartet. Und das kommt nicht so sehr aus dem Salzstreuer, sondern das kommt vor allem durch das verarbeitete Essen, also Fast Food und dann auch teilweise auch Brot, wo eine Menge Salz einfach versteckt drinsteckt. Und das treibt unseren Blutdruck hoch. Und hier gibt es eine tolle Alternative. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sich das noch nicht so richtig rumgesprochen hat, nämlich Kaliumsalz. Man kann also einen Teil, also Kochsalz besteht chemisch aus sogenanntem Natriumchlorid. Das ist eine Verbindung dieser beiden Atome, eine ionische, eine geladene Verbindung zwischen Natrium und Chlor. Und die bilden dann eben Natriumchlorid. Das ist einfach Kochsalz. Und ein Teil von diesem Natriumchlorid kann man eben jetzt austauschen durch Kaliumchlorid.
Schmeckt das denn anders als normales Salz zum Beispiel?
Ja, es ist so ein bisschen bitterer. Und ich denke, da ist auch schon das Problem, dass viele Leute sehr schnell sagen, das schmeckt mir einfach nicht. Ja, das ist eine Geschmackssache. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich finde, der Geschmack ist auch nicht so drastisch unterschiedlich. Und was sehr, sehr eindrucksvoll ist, es gibt wirklich ganz, ganz gute Studien, die zeigen, wenn man einfach nur dieses Kaliumsalz austauscht, ne, und also aus Haushalten, man hat das wirklich teilweise in 600 Dörfern in China, muss man sich mal vorstellen, untersucht, wo man das einfach ausgetauscht hat. Und dann sieht man in jenen Haushalten, wo sie dann Kaliumsalz gegessen haben für die nächsten Jahre, starben wirklich weniger Leute insgesamt. Und es gab zum Beispiel auch weniger Fälle von Schlaganfällen und so weiter. Das heißt, das hatte einen drastischen Effekt nur durch diesen Austausch eines einfachen Salzes.
Passen wir vielleicht nochmal zusammen. Was nehmen die Hörerinnen und Hörer mit aus unserem Gespräch? Wenn ich mir überlege, brauche ich vielleicht ein Nahrungsergänzungsmittel? Nach welchen Kriterien gehe ich vor, um mich dafür zu entscheiden, möglicherweise so ein Mittel zu nehmen?
Ja, also ich denke, wenn man das Wesentliche zusammenfasst, würde ich das sagen, was Sie auch gesagt haben. Das Wichtigste für ein gesundes Altern oder für ein gesundes Leben überhaupt ist und bleibt die gesunde, ausgewogene Ernährung. Das ist das eine. Natürlich die regelmäßige Bewegung, schön an die frische Luft mit morgens Licht wäre ideal. Und dann, dass man ein bisschen auf seinen Schlaf achtet. Das sind die drei wichtigsten Sachen. So, und dann gibt es ein paar Sachen, die können wir so einfach nicht abdecken. Das wäre insbesondere Vitamin D. Hier würde ich pauschal gerade im Winter für alle Erwachsenen zu 1000 bis 2000 Einheiten täglich Vitamin D3 raten und für alle Veganer und Vegetarier, und das ist auch schon wichtig für Jugendliche, die sich so ernähren, ist Vitamin B12 wirklich entscheidend. Und dann, optional kann man ab einem gewissen Alter erwägen, ob man so ein moderat dosiertes Multivitamin als Sicherheitsnetz in Erwägung zieht, weil das dann eben alle Nährstoffe nochmal zur Sicherheit abdeckt. Und man sieht eben, das hilft beim Schutz gegen Gedächtnisabbau und könnte den Alterungsprozess als solchen verlangsamen. Das wäre das Allerwichtigste.
Dankeschön, Bas Kast, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch bei ARD Sounds. Das ist der neue Name der ARD Audiothek. Die hat jetzt ein tolles neues Gewand. Da warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Bis zu unserer nächsten Folge möchten wir Ihnen noch einen anderen Podcast ans Herz legen, die NDR Ernährungsdocs. Wissenschaftsjournalistin und Host Julia Demann trifft auf die drei erfahrenen Ernährungsmedizinerinnen Matthias Riedel, Silja Schäfer und Viola Andresen. In jeder Folge widmen sie sich einer kniffligen Patientengeschichte und liefern jede Menge Infos für den eigenen Alltag rund um die heilende Kraft der Ernährung, aktuelle Studien und natürlich immer auch ein Rezept zum Nachkochen. Die Ernährungsdocs finden Sie bei ARD Sounds. Den Link gibt's in unseren Shownotes.